Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen zu den Bully Bursti Burggesprächen. Zweite Staffel, sechste Folge. Wir haben euch in den letzten 5 Folgen auf eine Reise genommen, von der Wall Street in die Zukunft. Wir haben über die Frage geredet, was der Bitcoin ETF potenziell für Bitcoin bringt, wie Bitcoin im Mainstream ankommt, wie die Wall Street Banker damals und heute ticken, wie Bitcoin helfen kann, viele Probleme zu lösen, sowohl im System als auch für einen selbst, wie man das selbst angehen kann, wie man es umgehen kann, wie man sein eigenes Denken verändern kann, um produktiv durch die Welt zu gehen. Und bei all dem hilft uns der Herr Professor Peter Kotosek. Hallo Peter.
Hallo, servus.
Und heute wird es nochmal brutal, weil heute reden wir unter anderem über den Quantencomputer, Peter.
Ja, mein Lieblingsthema neuerdings.
Neuerdings, weil du bist ja, vielleicht sollte man mal erklären, wie du eigentlich arbeitest und denkst, weil du bist einer, der, während wir die jetzige Staffel vorbereitet haben, bereits weitergedacht hat. Und du hast eine Sache gesagt in der allerersten Staffel auf die Frage zum Quantencomputer und da würdest du gerne nochmal ansetzen. Du hast damals gesagt, es sei kein Problem, der Quantencomputer ist keine Herausforderung für Bitcoin, aber inzwischen bist du da ein bisschen anderer Meinung.
Ja, inzwischen hat sich scheinbar eine Menge getan, dass ich entweder nicht mitgekriegt habe, weil ich auch nicht alles immer beobachten kann, weil manche Sachen habe ich jetzt rekonstruiert, sind schon länger bekannt, aber sind halt bis zu mir nicht durchgedrungen, weil vor allem die Quantencomputerei ja in unserer Meinung, ich muss dazu ja sagen, ich bin ja Softwerker eigentlich und bin ja in Österreich sozusagen der Softwarepionier und daher sehe ich alles durch die Brille immer des Softwerkers. Und da muss, der Software wird ja nur dann gebraucht, wenn es dazu schon Gerätschaften gibt. Und der Quantencomputer, der war bis jetzt fest in den Händen von theoretischen Physikern, die da Nobelpreise generiert haben und die dann mit sehr viel Spiegeln und Lasern auf riesengroßen Betonplatten irgendwelche Experimente gemacht haben, die hochinteressant sind, die natürlich einen Informationseffekt haben, aber für den praktischen Computerfritzen, so wie wir, eigentlich keine Relevanz hatten. Und alle haben mir gesagt, ja, das dauert noch 10, 15 Jahre, bis man das in den Griff kriegt. Nur in den letzten 2 Jahren hat sich sehr viel getan. Dinge, die im Ansatz schon 10, 15 Jahre da waren und eigentlich nicht so ganz unbekannt sind. Aber, weil es hat schon einmal eine Welle gegeben, ein Quantencomputer ist ja eher ein Analogcomputer und kein Digitalcomputer, so wie wir es gewohnt sind. Über das kann man dann auch noch reden, aber im Wesentlichen war das, diese Analogheit, die immer mit Fehlerhaftigkeit verbunden ist, war immer das Hauptargument zu sagen, das wird noch lange nichts bringen in dem Sinn. Und da geht es immer um die Frage natürlich, was hat das für einen Einfluss auf den Bitcoin?
Hast du jemals den Film The Big Short gesehen?
Ja.
Hast du gesehen, oder?
Ich habe das Buch vorhin gelesen.
Aber hast du den Film auch gesehen?
Nein, Film habe ich nicht gesehen. Ich schaue auch Filme nicht so aus.
Das Tolle an dem Film ist, dass sie es geschafft haben, diese sehr, sehr komplizierten Finanzkrisen-Themen aufzubereiten. Und an dem Punkt, wo es so kompliziert wurde, dass sie nicht mehr gewusst haben, wie sie es machen sollen, haben sie die sehr, sehr attraktive Schauspielerin Margot Robbie gehabt in einer Badewanne. Mit einem Glas Sekt in der Hand, die versucht hat zu erklären, also in einem, mit Schaumbad natürlich, die versucht hat zu erklären, das war so ein bisschen ein Witz um das, wir haben jetzt keine Margot Robbie mit Schaum.
Wir sind auch nicht so schön im Schaumbad.
Wir wollen uns auch nicht in den Schaumbad legen. Das heißt, du musst jetzt erklären, bitte, ganz einfach, was ist ein Quantencomputer, was unterscheidet den von einem normalen Computer, dann musst du auch erklären, was eigentlich ein normaler Computer ist und dann kommen wir zu Bitcoin.
Ja, das ist eine Diskussion, die führt mich eigentlich zurück in die 70er Jahre, wo ich eigentlich ins Geschäft hineingestiegen bin, ins Softwaregeschäft. Und erstens einmal müssen wir mal feststellen, was auch noch nie so brutal und offen ausgesprochen wird, Bitcoin ist ein Softwarephänomen. Bitcoin besteht aus Software. Da gibt es kein Hardware in dem Sinn. Hardware ist eigentlich nur Transportmittel, Speichermittel bestenfalls, also Substrat, wie wir sagen. Also daher kehrt Bitcoin in die Software-Szene. Ohne Software kein Bitcoin. Dann hat es gegeben, das haben alle schon wieder vergessen, einen riesigen Streit in der 70er Jahre, ob für bestimmte Berechnungsformen man eher sogenannte Analogcomputer machen. Das war dann Sache der Ingenieure, also meine Welt, also ich war ja eher auf der Analogseite, oder eben die Digitalisten. Da hat man zum Beispiel versucht, für bestimmte Kurvenerzeugungen Zahnradkonstruktionen machen. Dass dann halt die Feder wunderschön da und hat dann so schöne Figuren gemacht, wie zum Beispiel auf den Banknoten gibt es da so immer so lustige Kurvenstrukturen, die ganz kompliziert sind, die man also händisch furchtbar schwer nachmachen könnte. Die wurden mit so Maschinen gemacht. Okay. Also nicht digital, wie man es heute macht, sondern eben analog. Weil man eben zu dieser Zeit ja noch gar keine Kurve am Schirm zeichnen konnte. Weil ja der Bildschirm damals noch die sogenannte braune Röhre war und das Fernsehen, wo zeilenmäßig abgetastet wurde und dann das Bild wieder aufgebaut. Da konnte man eine Kurve gar nicht zeichnen, sondern nur in Treppenform. Bis man dann die Auflösung so hoch gekriegt hat am Schirm, dass das Auge nicht mehr erkennt, dass das eine Treppenkurve ist. Okay. Aber wenn man mit der Lupe schaut, sieht man es heute noch.
Ja, weil bis heute die Bildschirme aus Pixeln bestehen.
Wenn man sich erinnert, für alle Leute, die alt genug sind, die noch Pac-Man und Super Mario gespielt haben, das wird ja sogar jetzt als Renaissance, hat es ja vor kurzem sogar eine Welle gegeben, dass Kunstwerke, so gepixelte, um ein Heidengeld, versteigert wurden. Interessiert schon wieder.
Minecraft, hast du jemals von Minecraft gehört? Minecraft auch diese Pixel wieder zurückgebracht. Aber zurück zum Computer.
Und da ist eben diese Streiterei gewesen und dann wurde aber der sogenannte Turing-Computer, also den wir als digitalen Computer wahrnehmen, der so wie auf einer Perlenkette hintereinander Perlen zählt und verschiebt, der wurde so schnell und so gut, dass man sehr viele winzige Perlen, das hat man so wie halt ein Mosaik dann zusammensetzen können und hat dann fast eben schon fotorealistische Bilder sozusagen machen können. Und dadurch ist die ganze Analogcomputerei eigentlich wieder mehr oder weniger aus der Mode gekommen, könnte man sagen. Es wurde kein Geld mehr investiert, die Ingenieure wurden umgeschult auf Digitalisten und so ist diese digitalistische Weltanschauung dominant geworden. Und jetzt beginnt über die Bio-Seite und über diese Quantenversuche, die der Herr Zeilinger gemacht hat, also über diese Lichtexperimente, ist eben wieder das Quant in das Interesse, weil das ist noch ein viel kleineres Pünktelchen als diese Turing'sche Perlenkette. Da hat man noch winzigere Dinge. Und das hinkt aber damit, und das war eben das zentrale Problem, dass man diese Teilchen, die sind eben so winzig, dass sie ständig mit der Umwelt interagieren und daher muss man sie so brutal herunterkühlen, fast bis auf den absoluten Nullpunkt, damit man sie überhaupt handeln kann. Sonst verlieren sie die immer. Das nennt man das Dekohärenzproblem. Also sie bleiben, wenn sie halt irgendeine Struktur gemacht haben, wenn da nur ein bisschen eine Temperatur schon dazu kommt, wuselt das so herum, dass wieder sozusagen ins Chaos zerfällt. Daher kann man damit nichts anfangen. Jetzt haben aber Firmen, so wie die IBM und Amazon, und die haben alle, die sehr viel Geld haben jetzt tiefgekühlte Computer gebaut, wo sie sogenannte Qubits damit arbeiten können. Und ein Qubit ist zum Unterschied zum normalen Bit, kann das vielwertig sein. Also ein klassisches Bit kann nur Ja oder Nein sein und das andere kann zwischen Ja und Nein alles sein. Also das heißt, dort kann man viel mehr hineinpacken.
Ist das dann, wenn du gesagt hast, der Quantencomputer, der redet ja nur und geht,
weil er immer während du rechnest zerfällt, musst du ihm immer wieder sozusagen blitzschnell neu aufbauen, sodass du genug lange mit ihm interagieren kannst, dass du das Ergebnis auslesen kannst. Jetzt musst du Dinge oft tausendmal rechnen und dann den Durchschnitt nehmen, weil er sich so oft irrt. Und das ist so, wie wenn du nicht jetzt bei einem herkömmlichen, stell dir vor, du hast herkömmliche PCs, Aber du weißt, du hast immer irgendwie einen Stromausfall oder flackert halt deine Stromversorgung. Das könnte ja sogar kommen, wenn wir so weitermachen, dass wir durch diese vielen, jetzt haben wir einen Erzeuger, der wird schön synchronisiert und du hast einen Strom, der immer gleich taktet. Wenn der aus dem Tritt kommt, dann würden alle Computer spinnen. Und da müsstest du so lange Computer austauschen, bis du das richtige Ergebnis hast. Und so macht es der Quantencomputer in sich auch. So kann man sich das zumindest ein bisschen vorstellen. Ist alles sehr abstrakt, sehr mathematisch. Aber die Frage war eben, was hat das mit Bitcoin zu tun? Mit Bitcoin hat es insofern zu tun, dass wenn ein Quantencomputer das erreicht, dass sich seine Vertreter und Fans vorstellen, dass er so schnell rechnet, dass man mit dem sogenannten Shor-Algorithmus, das ist der Entschlüsselungsalgorithmus, der eben das jetzige Kryptographieprogramm, das ja Bestandteil des ganzen Bitcoin-Software-Produktes ist, knacken könnte und rückwirkend knacken könnte.
Okay.
Und das ist der Auslöser war, dass vor 2 Jahren der oberste Datenschutzbeauftragte der EU diesen Verdacht schriftlich niedergelegt hat und damit sozusagen einen taxonomischen Akt gesetzt hat, wie es ja immer in der EU so ist, und hat eben diese retrospektive Dekryption definiert, also die rückblickende Entschlüsselung. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, kann man mit der Fantasie alles Mögliche anstellen.
Also die Gefahr ist, dass man, wenn man einen Public Key besitzt,
ja,
den Private Key rausfinden kann?
Da gibt es 2 Möglichkeiten. Du kannst blind irgendwelche Private Keys generieren und immer schauen, ob was drauf ist. Und wenn was drauf ist, dann bringt es was. Oder du hast eine Public-Adresse und suchst danach. Ja. Das ist noch schwieriger.
Ja.
Also der einfachere Weg und der sozusagen die größere Wahrscheinlichkeit, dass du fündig wirst, ist, du tust du blind einfach, weil ihr dann, es gibt ja runde, was ich, 40 Millionen Adressen, die alle da sind und da gibt es überall einen Private Key und einen Public Key. Also kannst du blind unter 40 Millionen leichter was finden, als wir einen bestimmt.
Jetzt gibt es die Qubits, hast du erwähnt.
Ja.
Die Qubits sind so, und du musst entschuldigen, ich verwende da jetzt totale laienhaften Begriffe, weil ich kenne weder die Technologie hinter den Computern, noch verstehe ich die Kryptographie. Also das sind für mich alles spanische Dörfer und das gilt für 99% unserer Zuseher und Zuseherinnen.
Das gilt auch für mich, also technisch kann ich da überhaupt sowas nie aus der Nähe noch gesehen.
Ja, aber die Qubits sind quasi so, sage ich mal, wie die Megahertz bei den alten 468er Computer oder
ja, was das kann man so nicht vergleichen.
Aber je höher die Qubits, desto leistungsfähiger der Computer.
Das ja, aber man muss schon, der Qubit in sich ist ja ein hochinteressantes Ding. Nicht? Wenn man das da muss man leider ein bisschen mathematisch argumentieren. Wenn wir einen Punkt haben, dann sagt die Mathematik, ein Punkt hat keine Eigenschaften. Der ist so klar, der ist nicht grün, nicht blau. Das war zum Beispiel, als mir als Maler mit der Computerei, wenn ich meine Studenten Computermalerei erklärt habe, haben wir über Bildpunkte geredet. Mhm. Und da haben die Studenten immer gesagt, ja, welche Farbe hat der Bildpunkt und wo ist er denn? Sag ich, wo er ist, das kann man genau mathematisch definieren, aber der Punkt selbst hat keine. Da müssen wir dem Punkt erst Eigenschaften dazugeben. Das heißt, bei der digitalen fängst du mit einem nackten Punkt an.
Und der Punkt ziehst hat keine Farbe.
Der Punkt hat weder eine Farbe, noch eine Größe, noch eine Form. Man muss ja immer sagen, wir haben immer im Kopf, dass ein Punkt rund sein muss. Der kann ja jede Form haben. Er muss ja nur klein genug sein. Nicht? Und das ist eben genau, wenn du dir jetzt einen Punkt vorstellst, der sozusagen nur ein potenzieller Kreis ist und da drinnen kann sich aber alles abspielen, was diese Erde macht, dann hat der in sich fast alle Informationen potenziell gespeichert. Aber wenn du jetzt ihn nur dort fragst, welche Farbe hast, du gibst da nur die Antwort der Farbe. Aber das Blöde bei dem Ganzen ist, sobald du ihn fragst, dekohäriert er. Das heißt, alle anderen Informationen sind dir nicht mehr zugänglich. Das ist das Problem an einem Qubit.
Aber wir
das ist eine völlig andere Vorgangsweise in der Computerei.
Okay, aber wir müssen ja das Ganze versuchen, Leuten zu erklären, die so dumm sind wie ich. Deswegen nochmal, die Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers wird gerechnet in
die potenzielle Leistung, nicht die, die wir schon zusammenbringen. Nicht, da sind wir wieder bei dem Grundproblem, das ich immer habe. Wir reden jetzt über Dinge, die noch keiner zusammenbringt.
Das ist ja gut, weil wir wollen ja nicht, dass morgen unsere Bitcoin entschlüsselt werden. So. Aber die potenzielle Leistung eines Quantencomputers wird gemessen in der Höhe, in der Menge von Qubits.
Ist beliebig.
Aber es gibt...
Man muss es halt nur zusammenbringen.
Aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn ich eine Schlagzeile sehe, IBM hat einen Quantencomputer mit 10.000 Qubits geschaffen, dann ist das jetzt der leistungsfähigste Quantencomputer derzeit.
Sagt die IBM, weil jetzt ist es Mode, anzugeben, wie viel Qubits man kohärieren kann.
Genau, darauf will ich hinaus.
Ja, das ist aber ein Schmäh, wenn du mich fragst. Das ist momentan, weil man das zählen kann. Jetzt kann ich, wenn ich um einen mehr habe, bin ich schon besser als der andere.
Genau.
Ob das Ding dann was kann, ist Sache der Software, nicht der Hardware.
Okay, aber gibt es
softwaremäßig hinkt man wieder nach. Es war ja auch bei der anderen Computerei so, am Anfang war der Röhrencomputer da und da hat man können drei Befehle halt hintereinander hängen, dann ist das Ding eh schon in Rauch fast aufgegangen. Und erst wie dann der Computer immer stabiler geworden ist in seiner inneren Funktionalität, also seit man die Chips hat, weil solange man noch Transistoren gelötet hat, war immer irgendeine Lötstelle dann nicht optimal und dann ist der ganze Zinnober abgestürzt. Also konnte man nur kleine Programme machen, weil sonst war die Maschine schon überfordert. So, jetzt ist wieder die Maschine schon so leistungsfähig, dass man jeder die verschrobenste und schrulligste Software arbeitet auch irgendwie an. Mhm. Und jetzt, was du jetzt aber gesagt hast, ist dieses Race, wer ist jetzt der Beste im Ring? Das ist Angeberei, würde ich das nennen. Das sagt noch gar nichts, weil theoretisch könnte man mit 3 Qubits mehr Leistung machen wie der andere mit 1000, wenn er die Dekohärenzfrage nicht lösen kann, weil er nicht so tief runterkühlen kann. Oder wenn der andere, und da sind wir jetzt beim Thema eigentlich, es geschafft hat, dass diese ganze Quantenstruktur stabil auch bleibt bei höheren Temperaturen.
Aha. Das heißt,
und dort rennt jetzt gerade hinter den Kulissen der Race sozusagen. Und für uns als Bitcoiner ist ja nur interessant, was bringen diese Typen wirklich zusammen.
Und du glaubst zumindest, dass sie jetzt mehr zusammenbringen, als du noch vor einem halben Jahr dachtest?
Na, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, weil ich ja kein Biologe-Typ bin und kein Quantianer war, muss ich mir jetzt dieses Wissen gerade erwerben, ob das für mich als Branche überhaupt noch schon eine Relevanz hat. Und bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, geht mir eigentlich nichts mehr, weil da ist sozusagen dieser Ereignishorizont wurde 10 Jahre noch weg. Mhm. Inzwischen sind aber Dinge passiert, so wie der Typ, der jetzt den Nobelpreis gekriegt hat, ein Österreicher, ein Ungar-Österreicher mit seiner Attosekunden-Konstruktion, also dass man so kurze Impulse macht, dass man unter Umständen das Problem ja auch sogar mit einem Turing-Computer, also mit einem herkömmlichen digital machen kann, weil die so schnell werden. Also wenn der sich hier durchsetzt, interessiert wahrscheinlich morgen schon wieder keiner den Quantencomputer mehr, weil man mit dem herkömmlichen auch eine Verschnellerung von 10.000 oder 100.000 Faktor zusammenkriegt. Dann ist auch wieder der Bitcoin angreifbar.
Das ist natürlich entscheidend.
Weil Bitcoin ist, also die Frage ist ja nicht, geht der Computer und wie schaut der aus? Und es braucht sich keiner die Mühe machen, also zumindest kein Bitcoiner braucht sich da den Kopf zerbrechen, wie das Zeugs funktioniert. Es geht ja nur immer um die Frage, ob man die erforderlichen Rechenmengen so schnell machen kann, dass es halt nur in einer halbwegs vertretbaren Zeit zu einer Lösung kommt.
Das heißt, es gibt zwei potenzielle Computer?
3 gibt es schon. Es gibt auch noch die ganze Bio-Zeit. Es arbeiten ja, das war auch ist, glaube ich, vor 2 Wochen erst in diesen wissenschaftlichen Medien aufgepoppt, dass irgendwo jetzt eine Gehirnorganelle oder ein Organoid, nennt man das, wo so ein paar hirnartige Zellen so zusammenbasteln am können, dass sie es mit außenstehenden elektrischen Feldern verknüpfen können und daher auslesen können. Und die Traumewetnis hat natürlich auch der Herr Elon Musk schon längst gelesen, wenn er es nicht sogar verursacht hat. Nicht? Also, dass der da schon wieder ein paar Wissenschaftler dazu hat, macht's mir das, Burschen. Also, da überstolpert sich das. Und das dürfte auch der Grund sein, warum dieser oberste Datenhüter der EU, der ja kein Bitcoiner ist, der sich ja die Sorge macht, dass überhaupt die Verschlüsselungen angreifbar sind.
Das ist jetzt nämlich
das
der Punkt.
Das hat ja nichts mit Bitcoin eigentlich näher zu tun. Genau. Nur wir Bitcoiner sollen es nicht verschlafen, um das geht.
Das ist der Punkt. Wir sind an der Verschlüsselung sehr nah dran, weil wir wissen, von der Verschlüsselung hängt quasi die Funktionsweise von Bitcoin und mehr oder weniger unsere Ersparnisse ab.
Not your key is not your coin. Ne?
Genau. Aber wenn die Verschlüsselung in Gefahr kommt, dann gibt es ja einen ganzen Rattenschwanz von anderen Dingen, die dann auch in Gefahr kommen, die vielleicht sogar für potenzielle...
Nicht nur in Gefahr, wie immer in der Spekulation gibt es ja 2 Seiten. Komischerweise sehen die Leute immer hauptsächlich mal die Gefahren. Es gibt ja auch Chancen. Ne? Du kannst ja dann zum Beispiel auf eine Firma spekulieren, der verschollene Bitcoins rekonstruieren kann. Das ist zum Beispiel, warum mich das angetörnt hat. Nicht? Jeder, der verschollene Bitcoins hat und den Schlüssel verzweifelt sucht, der könnte dann zu so einer Firma gehen und sagen, okay, da spare ich mir die ganze Sucherei, was kostet dir, wenn du meinen Schlüssel knackst. Dann musst du wie bei einem Aufsperrdienst, das gibt's ja jetzt alles auch schon, wenn du in dein Haus nicht rein kannst, rufst einen Schlosser an und sagst, du schickst mir den Schlüsseldienst, der sperrt mir die Dache auf. Da musst du dem aber beweisen, dass du kein Einbrecher bist, weil sonst ist es ja peinlich.
Nicht? Ist es korrekt, dass eine Hardfork reicht, um auf eine neue Verschlüsselung umzusteigen, um sich dagegen zu schützen?
Nein, da braucht man nicht einmal eine Hardfork, da müssen nur wieder die Bitcoiner wieder ins Tun kommen. Unser ständiges Thema. Der einzelne Bitcoiner hat zu denken, nicht das System Bitcoin denkt für ihn. Er muss denken. Das heißt, was du machen musst, du musst beobachten, was kostet so eine Entschlüsselung derzeit. Und dann musst du schauen, dass du auf keiner Adresse mehr Bitcoins hast, als das Knacken kostet. Weil wenn das Knacken mehr kostet als die Beute, wird es eh keiner machen.
Das ist die ökonomische Überlegung. Aber
naja, aber Ökonomie ist stärker als fast alles andere.
Das
natürlich, stimmt da natürlich. Muss natürlich sagen, der Gesetzgeber ist auch wieder dann die Gefahr, weil der hätte ja genug Steuergeld zur Verfügung, das wir ihm ja in reichester Weise und sehr billig immer hergeben. Der kann damit ja dann bösartige Dinge auch machen, enteignen praktisch. Aber das kann er ja jetzt auch. Auch der Staat kann der ja auch sofort einen Schlüsseldienst ins Haus. Und es gibt ja so Fälle, wo dann um 6 in der Früh halt die berühmte Kobra vor der Tür steht und übernimmt halt dem Herrn Blümel, entreißen sie dann den Laptop. Das geht ja auch.
Ja, also theoretisch, wenn der Staat mir sagen will, wir müssen jetzt alle Bitcoin abgeben, kann er jetzt schon hergehen und sagen, gibt es uns die Bitcoin oder das Gold oder was auch immer.
Braucht er gar nicht, er kann das ja per Gesetz sagen, diese Adresse, die schreibe ich dem Staat zu.
Aber das ist ja auch eine Theorie, die du auch schon mal gebracht hast, was die Zentralbanken betrifft, aber wenn es dann möglich ist, Adressen, die noch dormant sind oder verloren oder was auch immer, herrenlos hast du sie genannt, wenn man die dann theoretisch reaktivieren kann, dann hätte ja der Staat auch ein Problem. Der sagt, das ist jetzt meine Adresse und dann reaktiviert sie jemand anderer.
Ja, dann verlagert das, auch das haben wir ja schon mal besprochen, da warst du eher skeptisch, dann kommen wir von dem Mining ins Judging.
Nicht? Ja, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, ich bin auch skeptisch, aber das ist nicht, ich meine nur,
dass... Das soll man immer skeptisch sein, wenn es ins Judging geht.
Was ich meine ist, dass dann ja sozusagen, wenn der Staat sagt, diese Adresse gehört mir oder der Zentralbank, ja, dann habe ich 2 Möglichkeiten, 3 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, niemand hat den Schlüssel, dann bewegt sich die Bitcoin nie. Möglichkeit 2 ist, ich habe den Schlüssel und bewege die Bitcoin. Möglichkeit 3 ist, ich habe den Schlüssel nicht, aber ich bezahle jemanden, der das mit Quantencomputern entschlüsselt und bewege dann die Bitcoin vom Staat.
Hybridcomputer.
Ja.
Aber nicht. Kann ein Bio-Hybridcomputer auch.
Das heißt, das ist schon auch eine Herausforderung für diese Theorie, die ja noch nicht umgesetzt wurde mit den dormant Bitcoin. Aber die Frage ist ja noch einmal, die Antwort aus Bitcoin-Kreisen ist dann meistens, okay, wenn die Computer kraftvoll genug werden, um diese Entschlüsselung möglich zu machen, eine Hardfork würde uns die Möglichkeit geben, auf eine neue Verschlüsselung umzusteigen und dann würde diese Gefahr auch nicht mehr bestehen.
Die Voraussetzung für die Hardfork ist, dass irgendjemand ein gescheiter Algorithmus erfällt und das ist noch nicht zu sehen. Sie können nur die alten Algorithmen derzeit, also die momentane Vorstellung in diesen Leuten, es ist ja nicht so, dass der normale Bitcoiner ein Hardfork machen kann.
Nein.
Man muss ja im tiefsten inneren Kreis der Bitcoin-Community, die paar Hanseln, die da herumbasteln, und das muss ja dann erst von der Mehrheit aller Bitcoiner bestätigt werden. Das ist ja alles ein ziemlich komplizierter, langwieriger Prozess. Das heißt, da wären wir ja schon wieder in der alten Denkweise. Also du redest ja fast schon wie ein Zentralbanker gerade.
Entschuldige, jetzt bin ich aber beleidigt.
Ja, aber du hast schon wieder eine zentralistische Hardfork-Lösung. Ich sage, lieber Bitcoiner, wirf dein kleines Quantencomputerlein im Hirn auch noch an. Das hast du ja schon von Geburt mitgekriegt. Da kannst du, nicht, was ist nämlich das Neue am Quantencomputer? Der kann so etwas wie Intuition, was nur bis jetzt wir Menschen können. Also das ist, weil er ja sehr bionahe ist. Und dann kannst du deine Intention, und dann kann ich da als Altspatz einen guten Rat geben, sag, geh wieder unter das Radar. Tu dich nicht schon wieder so aufguckeln, lieber Freund, dass dein Vater Staat auf dich hinschaut. Jetzt sagst du ganz stolz, nicht frech. Das ist ja leider das, was ich eigentlich immer kritisiere. Der Bitcoiner gleichzeitig fürchtet er sich von Staat, aber gleichzeitig zeigt er ihm den nackten Arsch, indem er sagt, not your keys, not your coin. Und der Staat fühlt sich dadurch provoziert und alle Beamten denken schon wieder nach, wie können wir das durch Vorschriften lesen, dass das eben nicht so ist. Yeah. Also könnte jeder Bitcoiner sagen, okay, jetzt habe ich halt auf einer Bullybursti-Karte 10 Bitcoins, jetzt kaufe ich mir halt noch ein paar Bullybursti-Karten dazu und verteile es, dass so klar sind, dass dort gar keiner hinschaut.
Okay.
Man braucht nämlich die Blockchain noch gar nichts tun. Es gibt aber die zweite Möglichkeit, an zum Beispiel, wenn ich also den Namen erwähnen darf, Coinfinity, ist ja auch eine Firma, die dich ja sogar unterstützt. Die denken schon über diese Lösung nach, dass man das über irgendeine Forking-Vorschlaglösung macht. Weil die sind ja näher an diese Leute heran. Aber das müssen sie erst einmal zusammenbringen.
Aber wir sind jetzt, und das ist wichtig, wir sind jetzt in dieser Computerei, wie du sie schön nennst, so wie auch bei Bitcoin mit den Cypherpunks, gibt es immer die sich vorstellen, was ist in Zukunft möglich und darüber schon nachdenken, so wie du jetzt. Wir reden jetzt über Dinge, die sind heute überhaupt nicht möglich, sondern die sind vielleicht in Zukunft möglich.
So ist es.
Wissen wir, wie schnell das gehen kann?
Ja, ich hätte vor einem halben Jahr noch gesagt, 10 Jahre mindestens. Jetzt schaut es so aus, dass man die Schwelle durchaus schon in 2-3 Jahren haben kann, aber zu einem recht hohen Preis. Nicht? Also ich habe mir ja, du weißt ja, haben wir ja schon öfter gesagt, ich denke ja nicht über die Welt nach, ich fühle mich nicht so wichtig, dass ich über die Welt nach, ich denke immer über mich und mein kleines Geschäft noch. Und ich sage, okay, wenn ich Bitcoin suche im Wert von 5 Millionen, sagen wir, ja, dann würde ich vielleicht 500.000 riskieren, um die Frage zu klären. Nicht, weil du musst ja dem wahrscheinlich zahlen, dass er zu rechnen beginnt, aber er wird da keine Garantie geben, ob er es zusammenbringt. Das ist halt im Geschäft leider so übrig, im Spekulationsgeschäft. Du kannst ja auch Seller-Aktien kaufen, wenn du ihm glaubst, was er verspricht, aber er gibt da keine Garantie.
Nicht? Aber könnte man dann mit dieser Technologie, mit dieser theoretischen Technologie, die Satoshi-Coins zum Beispiel angreifen, bewegen, klauen?
Wie meinst du jetzt Satoshi-Coins?
Ja,
Diese kleinen Beträge.
nein, Entschuldigung, die ungefähr 1 Million Bitcoin, die Satoshi selbst zugewiesen werden,
Naja, wenn man, die wird man sicher angreifen, man wird nur nicht wissen, ob sie in Satoshi gehören.
Ist ja egal,
du
aber.
Du schaust ja nur in die Blockchain rein und natürlich werden einmal die großen, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, ich tue ja schon seit Jahren, ich habe sogar einmal ein T-Shirt gemacht, der Bullybursty of my dreams, habe ich gemacht, nicht? Wo ich mal die größte Adresse, die am längsten dormend ist, die kennen alle, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, fast auswendig, nicht? Dass also diese, die wird von alle beobachtet. Solange die nicht fehlt, weiß man, es ist sicher, weil da liegen, glaube ich, 80.000
etwa. Aber dann ist ja das schon.
Und der nächste ist der Seeler, der angegriffen wird. Und der wird dann irgendwie was einfallen lassen müssen.
Aber es ist ja dann wirklich eine enorme Gefahr für Bitcoin.
Nein, das ist nur das Gefahrenbewusstsein. Die Gefahr war immer schon da. Ein Theoretiker wie ich sagt, es ist jede mathematische Aufgabe, wenn sie eine zahlentheoretische Aufgabe ist, die sich, da muss man jetzt bei Einschränkungen sagen, die im Hilbertraum noch vorkommt und so weiter, also in multidimensionalen Zahlenräumen, der ist lösbar in endlicher Zeit. Nur was heißt denn das? Endliche Zeit kann auch heißen 100 Millionen Jahre mathematisch. Das ist der Unterschied, dass Leute, die in der Mathematik sich herumtreiben, nicht so denken wie normale Leute. Der sagt, ja, eine Zahl, die 3 Millionen Stellen hat, ist ja auch nur eine Zahl. Nicht? Aber in der Praxis, wenn es 10.000 Jahre kostet, um diese Adresse zu knacken, ja, schau mal an, wer 10.000 Jahre von uns warten wird.
Aber die Nachricht, Bitcoin ist jetzt knackbar.
Es ist ja noch nicht knackbar,
nein, aber
es
passiert,
wird bald knackbar sein, die alten Adressen.
Ja,
dann haben wir entweder neue Adressen zu machen, über das wird
zum Hardfork.
Jetzt kann man auch in einer Softfork, haben wir ja schon einmal gemacht. Das war ja, wenn du dich erinnerst an diesen Krieg, den es da gegeben hat zwischen zwei Lager, nicht? Zwischen die Miner und die Nicht-Miner, da haben sie ja auch das mit einem Softfork. Man kann das, aber man muss überhaupt keinen Fork machen, weil das kann jeder individuell auch machen. Indem man eben nicht diese Dummheit macht, nicht? Du kannst dich doch, es gibt doch immer Kampf oder Flucht, nicht? Du kannst jede physische Auseinandersetzung durch Kampf oder Flucht lösen. Wenn du Kampf wählst, musst du immer mehr Waffen haben als der andere. Das ist die Aufrüstungsmentalität, die du jetzt gerade vertrittst. Nicht? Noch ein so, da musst du noch, und immer wenn die wieder noch schneller werden, machen wir wieder einen Hardfork. Und dann machen wir wieder einen, und dann machen wir die wieder schneller, und dann werden wir vor lauter Hardfork, und die wird irgendwer sagen, die ganze Bitcoinerei geht mir schon so auf den Geist. Vergessen wir den Scheiß. So. Sage ich, weil ich halt fast schon wie ein Asiate denke, Jiu-Jitsu-mäßig, mach dich klein und hässlich wie ein Zwerg, dann sieht dich der König nicht. Und wenn er die Sicht sagt, nur der ist so klein und hässlich, der interessiert mich nicht. Das heißt, die Bitcoiner sollten dann alles das machen, was sie jetzt schon machen, dann gehen wir ins Lightning-Geschäft und kaufen uns das Bier damit, aber überlassen die Kapitalfrage den Profis. Die Profis, die machen es ja eben anders, so wie ich. Die schauen, was können die ganzen Angeber, testen sie vielleicht sogar aus, wenn sie genug Kraft haben. Aber man muss ja meistens nicht aus, denn das findet ja alles ziemlich auf offener Bühne statt. Man muss nur hinschauen und fürchte mich nicht. Nicht? Weil es geht immer ums Fürchten. Diese ganze Hardfork-Idee kommt ja nur, weil dir jetzt irgendwie die Angst einschießt, zumindest jetzt rhetorisch. Ich hoffe, du hast nicht wirklich deswegen Angst. Aber das ist ja, das wird schon kommen. Also es ist wahrscheinlich waren noch 5. Jetzt liest man das in wissenschaftlichen Zeiten und ich kenne fast keinen Bitcoiner, der diese Zeitschriften liest.
Ich habe keine Angst, Peter, weil ganz ehrlich.
Aber es wird jetzt das Thema aufpoppen mit allen diesen Nachrichten, weil sie von der EU schon da ist.
Ich habe keine Angst, weil ich wüsste jetzt nicht, wer im internationalen Bitcoin-Computerspace sich mit den Dingen schon so auseinandergesetzt hat wie du und du hast.
Auch ich traue mir wetten, viele
haben. Viele, ja, aber du beweist mal wieder, dass dass du auch mit deiner ganz eigenen philosophischen Art, sage ich mal, an das herangehst. Also weil du ja sagst, Angst und Hard Fork, ich teste quasi nur ab die Standardantworten, die man auf diese Fragen hört. Deswegen frage ich dich das. Aber was mich schon auch interessiert ist, wenn der Quantencomputer oder einer der anderen zwei Supercomputern so gefährlich ist für die Verschlüsselung von Bitcoin, dann ist er ja auch gefährlich, so wie du auch gesagt hast, in der EU für alle anderen Verschlüsselungen.
Ja, vor allem für die Banken.
Genau. Was gibt's denn da? Was sind denn da für Gefahren, die noch vor Bitcoin, also ich sage jetzt mal Gefahren, weil, ne? Ja. Also wo sind da die Bruchstellen?
Ja, ich gehe davon, dass der RSA was sagt.
Der RSA-Brief?
Diese Verschlüsselung, Rivestchamy und Edelman, dieser Algorithmus, der kryptografische, auf dem die ganze Bankenwelt aufbaut.
Nein, mir gesagt,
und
das
auch
nichts.
Der Bitcoin. Ne? Das ist diese Sache, wo man eben aus einer Seed-Phrase, die ja dann in eine Langzahl umgewandelt wird, durch Primzahlfaktorenzerlegung dann in diese zwei Schlüssel.
Okay, ich habe das schon mal gehört, aber ich habe nicht
so, RSA. Da geht es darum, dass man aus einer möglichst riesig langen Zahl die Primfaktoren herunterrechnen kann. Da gibt es keine Formel, sondern das muss man durch Probieren machen. Also das ist ja auch der Mining-Prozess. Da muss man ein Proof of Work machen und wer am schnellsten rechnet, ist am schnellsten dort. Und der hat dann dieses Monopol vorübergehend, bis die anderen halt nachkommen. Das ist so, wie wenn du am schnellsten bei der Beute dort bist, der schnellste Jäger erschießt dann die schönste Wild. So, und das ist jetzt der Stand der Technik. Und da bauen alle auf, vom CIA bis oben zur kleinsten Raiffeisenbank am Land. Alle arbeiten mit dieser Verschlüsselung. Das ist auch die Sorge von diesem EU-Oberbonzen.
Der denkt ja nicht an Bitcoin.
Der hat Bitcoin überhaupt nicht in Erwägung vielleicht gezogen. Oder ist er selber vielleicht heimlich ein Bitcoiner, dann hat er da auch noch Sorge. Nicht Sorgen kann man sich ja immer machen. Also ich kenne Menschen, die machen sich um alles Sorgen. Nicht? Also um die Welt und um was weiß ich. Jedenfalls, wesentlich ist, wenn das geht, dann müssen ja eh alle drüber nachdenken. Dann können sie die Bitcoiner, die werden sicher nicht als erster Bitcoin machen. Was ich nur wieder, und da muss ich wieder meine Perspektive bringen, ne? Ich kann ja immer alles nur aus meiner Perspektive. Für mich ist natürlich hochinteressant, dass man dann schon mit einem gewissen, vielleicht sogar klar definierbaren Aufwand einen Schlüssel auch knacken kann, wenn genügend Beute drauf ist. Und dann kommt die nächste Frage, wenn ich etwas kann, du kannst ja auch zum Beispiel einen Ferrari kaufen, der 300 Stundenkilometer fährt, es ist aber nicht heraus, ob du jeder mitfahren darfst, die 300 Kilometer. Dann hast du ihn zwar stehen und könntest dir kurzfristig einen Racing Dings mieten und dann darfst halt dort glühen wie der Teufel selber. Dann hast du es wohl einmal probiert, aber im normalen Straßenverkehr darfst du das halt nicht machen. Das ist dieses Können und Dürfen Problem. Und dasselbe haben wir da auch, nicht? Alle die Leute, die große Mengen Bitcoins verwalten, wie der Saylor, das haben wir wieder, weil bei dem kann man immer alles so schön aufhängen, weil der das ja tut.
Ja.
Nicht? Wir haben immer gesagt, the proof of the pudding is in the eating. Ja. Der ist der Einzige, der derzeit auf offener Bühne den Pudding immer isst. Mhm. Der muss einmal schauen, der hat sicher Adressen, wo er zehntausende Bitcoins drauf liegen hat. Die weiß man zwar nicht, aber wenn man dieses Denkmodell nimmt, das ich vorher genannt habe, dass man ja gar nicht fragt, ist das jetzt im Dingserschlüssel oder das. Ich suche Adressen, die halt gerade mein Knackerlink knackt. Und dann schaue ich erst nach, was drauf ist und alle, die gering sind, lasse ich wieder durchlaufen und dann bleiben mir irgendwelche über. Und dann muss man ja, was macht man dann? Ruft man den dann an, wenn man anständig ist, ruft man an, sagt du, ich bin gerade in dein Haus zufällig eine Dame, sperr's bitte besser zu. dann wird er sagen, danke, und wenn du vielleicht sogar mit ihm einen Deal machst, sagt er, ja, wo würdest du mir raten, und dann bist du schon sein Berater und hast ein gutes Geschäft gemacht.
So wie das die Hacker manchmal machen, ne?
Heute ja, schon. Das ist ja heute schon so, ne? Du weißt ja nicht, ist der nur Hacker oder ist er auch Hacker und Berater? Die meisten sind ja heute schon Hacker und Berater. Ja. Oder sind sie erst Berater, die dann hacken? Ne? Das ist ja zum Beispiel im Geheimdienstbereich ist das immer so, dass da, nicht von die DARPA zum Beispiel hat das Internet nicht erfunden für uns, sondern für sich. Es ist einer total entglitten sozusagen. Also das wird da vielleicht auch kommen. Also was mein Appell eben ist, bitte liebe Bitcoiner, suhlt euch nicht in dieser Selbstzufriedenheit. Das ist, ich habe ja schon von Haus aus immer gesagt, dieses not your keys, not your coin, das, weil das so eine primitive, leicht zu merkende Formel ist, verstecken sich jetzt alle dahinter. Da fährt nicht der Zug drüber. Da ist die technische Entwicklung zu schnell.
Sollte es zu solchen Eingriffen kommen, dann ist es ja nur dann, wie du richtig sagst, zahlt sich das nur dann aus, wenn es auch was zu holen gibt, wenn es auch eine Beute gibt.
Daher werden wir vermutlich die ersten Angriffe gar nicht erfahren.
Und sie werden auch nicht auf Bitcoin sein?
Das bin ich mir nicht sicher, wenn es so weitergeht, dass also, wenn wir die, auch wieder ein gutes, hängt wieder davon ab, wenn diese Panik jetzt gespielt wird von den Wall Street Guys und die wollen den Kurs senken, werden sie alle herum, werden sie sagen, um Gottes Willen, also wir fürchten uns so furchtbar, und da werden alle sagen, schnell verkaufen wir schnell noch die Bitcoins, da wird eine Panik ausgelöst. Nicht? So wie die Pharmaindustrie eine Panik gern auslöst, dass alle sich fürchten vor einer bestimmten Krankheit, dann werden sie sich alle dieses Mittel hineinziehen. 3 Wochen später oder ein Jahr später stellt sich raus, na so gut war das alles gar nicht. Und dann macht man es wieder anders. Also man kann ja immer über Panikschürung, ich erwarte mir ja auch, dass die Spekulanten dieses Thema als erster spielen werden und nicht die Techniker und nicht die Leute, die solche Geräte überhaupt bauen oder machen. Das wird also eher so sein, dass jetzt, und das ist eigentlich das, was ich sozusagen in die Community einbringen wird, Leute, fühlt sich nicht zu wohl und sicher schon mit diesem einfachen Wort, das ihr da immer sagt.
Aber das ist jetzt von der gesamten Story her wahnsinnig interessant, weil wir haben jetzt Bitcoin seit fast 15 Jahren.
Ja.
Schon 15 Jahren.
Ja.
Die ersten 15 Jahre war Bitcoin eine Spielerei für Spinner, ein Geld für Kriminelle, eine Umweltding, eine Umweltsau und so weiter. Das heißt, es war immer ein Schmuddelkind.
Ja.
Jetzt kommt, wie wir schon ausführlich besprochen haben, die Wall Street und macht aus dem Schmuddelkind ein legitimes Asset.
Ja.
Wenn aber das Asset mal legitimisiert ist, dann braucht es wieder Stories, die den Kreis rauf und runter. Und, weißt du was? Und das würde
das
ja
ist
gut,
Market Making.
Und das würde ja gut passen, dass du quasi dann kannst du nicht mehr sagen, naja, Bitcoin Mining, weil das ist dann, da weiß ja jeder, das ist Blödsinn, aber du kannst mit neuen Problemen um die Ecke kommen.
Du hast denselben Gerätschaften. Wenn du dir die Großminer anschaust, die haben ja riesige Anlagen schon aufgebaut. Die können natürlich auch den Shor-Algorithmus abarbeiten. Die machen ja, das Mining ist ja im Grunde genommen nur das Verkehr drum. Aber die tun halt dann Number Crunchen so lang, bis halt durchgecheckt haben, dass sie eine große Adresse haben. Und die werden aber das dann so machen, wie ich gesagt habe. Die tun nicht einfach die Bitcoin stehlen, weil die haben ja alle was zu verlieren und die sind ja alle klagbar. Die haben die ja schon eine Ersatzklage vom Eigentümer. Dann, dass er sich gewaschen hat und werden womöglich noch kriminalisiert. Also was werden die dann machen? Die machen genau das. Die rufen dann den Herrn Larry Fink an und sagen, du lieber Larry Fink, deine Mitarbeiter haben da leider 200.000 Bitcoins. Inzwischen ist der Kurs leider auf 1 Million pro Bitcoin gestiegen. Wir reden jetzt von einem Betrag so und so. Wenn wir unseren Rechner morgen, wenn ich da jetzt drauf drücke und da rennt sozusagen die, wie beim Tanken die Zähleruhr, sage ich, ich lasse jetzt rennen bis so und so viel, bis 30% von der Beute und dann drehe ich ihn ab, entweder hat er es oder nicht. Darf ich das machen, willst du das auch so? Oder soll ich die Konkurrenz fragen, weil die würden sich schon interessieren mit deinen Bitcoins und die werden dann das mit dir prozessual auseinandersetzen. Dann läuft das einfach. Das ist ja für einen normalen Bitcoiner völlig wurscht. Weil ob, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Bitcoiner in Tränen ausgebrochen ist, weil der leere Fincher wieder einmal ein paar Millionen verloren hat. Und wenn er es am nächsten Tag wieder gewonnen hat, wird auch keiner einen Champagner deswegen aufmachen. Das ist völlig normal an der Wall Street. Das haben mir diese Kids ja beim Tauchen alle gesagt. Was denkt ihr da immer herum über die, warum zerbrecht ihr immer in unseren Kopf? Ihr habt das ja noch nie gemacht, Leute. Und ihr werdet es wahrscheinlich nie machen. Ich muss das aber machen, hat mir der gesagt. Ich muss schauen, dass ich mit meiner Flaschen auskomme. Und da hängt es dann immer ab, wie viel Kriegskasse hast du. Nicht? Hast du große Kriegskasse, kannst du große Kriege machen. Hast du kleine Kriegskasse, mache ich kleine Kriege.
Aber wenn überhaupt große Kriege und Bitcoin ausbrechen, ist das ja auch eine Bestätigung für die Bedeutung von Bitcoin.
Ja eben, das ist sicher das alles positiv. Ich sehe das sehr positiv. Ich werde genau das machen, was ich jetzt auch mache. Ich werde sozusagen den genialen großen Kontersee konstruieren für mich. Der wird halt dann so gescheit daherreden, wie ich jetzt mit dir rede. Und dann gibt es den kleinen, bescheidenen, alten Pensionisten-Kontersee, der heimlich ein paar Bitcoins versteckt. So, beides kann ich in meiner Figur, weil ich schon ein Quantencomputer bin, ich kann eben beides schon in einem Qubit vereinigen. Das ist ja der Sinn vom Qubit.
Also meine erste Reaktion ist, ich habe Lust, Gold zu kaufen und im Garten zu vergraben, weil das kann mir der Quantencomputer auch nicht wegnehmen.
Das bitte. Das ist viel einfacher. Da gehe ich über den Garten mit seinem Schatzsuch und da findest jedes Pfutzel Gold in deinem Garten, außer du grabst das 100.000 Meter tief ein. Ja, dann haben wir wieder dasselbe Problem. Wenn du anfängst, einen Bohrturm auf deinen Garten zu stellen, wissen wir, der Nico, jetzt tut er schon wieder 1.000 Meter tief sein Gold vergraben. Das ist kindisch. Entschuldige, dass ich das so sage.
Ja, aber ich hab,
das kann doch nur einem Menschen einfallen, der noch nie Gold vergraben hat. Wie oft hast du in deinem Leben schon Gold vergraben und wie tief hast du schon vergraben?
Na, jetzt pass auf. Ich habe noch nie Gold vergraben und ich habe nicht einmal einen Garten.
Was siehst du?
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt gewinne oder verliere, aber was ich damit sagen will ist, dass natürlich die Alternative, ein Metall in der Hand, quasi sich schon vor all diesen Computerdingen da beschützt.
Naja, aber das selber macht der Bullybust ja. Der macht das sogar noch besser, weil den kannst du mit einem Metalldetektor nicht finden.
Aber theoretisch mit einem Quantencomputer?
Naja, aber wenn du nicht 100.000 Bitcoins drauf hast auf deinem Pulli und die kennt also noch keinen, der auf seinem Pulli-Bursti, also ich glaube, der höchste Pulli-Bursti, der mir bekannt ist, hat glaube ich 20 Bitcoins.
Ja, also natürlich.
Und glaubst du, dass wenn 20 Bitcoins eine Computer anwirft, der in der Stunde 10 Millionen kostet?
Ich werde auch in meinem Leben nie 20 Bitcoins besitzen, aber das ist auch gar nicht das Problem. Aber was ist, wenn...
Und der wird vermutlich dann schon die Bitcoins bis dorthin auf 3 Karten, 5 Karten verteilt haben. Und aber im Garten vergraben haben.
Vor allem, weil er jetzt die Folge gesehen hat. Aber das heißt, dass sozusagen in deiner Dreiteilung zwischen privaten Bitcoin, Finanz-Bitcoin und staatlichen oder Sovereign-Bitcoin sind sozusagen die privaten Bitcoin halten von all diesen Dingen zumindest lange Zeit unberührt, weil sie einfach nicht genug haben.
Bis das so billig wird, natürlich würde das so sein. Nicht auch da wieder, entschuldige, dass ich immer mit meinem Alter angib, aber das hatte ich ja alles schon erlebt. Wie ich ins Softwaregeschäft gekommen, hat es in Österreich noch einen alten Herrn Professor gegeben, der war damals so alt wie jetzt. Und der hat auf einem Zettel Papier die österreichische Computerstatistik, das war der Professor Neb, der war eine legendäre Figur, der hat jedes Monat hat, oder Quartal hat der auf einen Zettel aufgeschrieben, ja, in Österreich gibt es jetzt 6 Computer, dann hat es 7 und dann hat es 8 gegeben. Die hat ja alle namentlich gekannt. Ja, da war das alles sehr einfach, aber für einen Normalmenschen alles völlig uninteressant, weil da bist du an das Ding gar nicht herangekommen. Und dann plötzlich, wie dann Jahre später diese Kleinkomputerei aufgekommen ist und dann noch später dieser Kampf zwischen Nokia und Apple zugunsten vom Apple ausgegangen ist, weil die gesagt haben, wir hauen in ein Telefon gleich einen kleinen PC auch noch dazu rein, war ja die geniale Idee. Nicht? Und auf einmal aber hat die Welt anders ausgeschaut. Ja. Und ist sie deswegen zusammengebrochen? Nein. Damals haben sie genauso wie dort alle IBMler gefürchtet und haben gesagt, um Gottes Willen, wenn die dann schon fast so stark rechnen, dann werden ja die Banken nur mehr dann auf einem Apple-Computer ihre Geschäfte machen. Habe ich nicht den Eindruck. Die haben nur immer die alten Apparate da unten stehen, die mit COBOL programmiert sind, weil sie ja gar nichts Neues mehr zusammenbringen. Das ist das. Wenn einmal was eingefahren ist, nicht so wie wenn du eine Muttersprache erlernt hast, jede neue Sprache kostet halt eine Mühe. Und dann fragst du, ob du das noch tun sollst oder ob du dein Leben jetzt nur mehr opferst, um das zu machen. Also, wie gesagt, diese Dreiteilung ist, die ist klar. Ist ja schon da, die wird ja nicht erst kommen.
Eine technische Erklärung quasi des bestehenden Bankensystems wäre auch mal eine spannende Idee für eine weitere Folge. Ich glaube nicht, dass wir das heute noch
unterbringen. Nein, außerdem würde die Mühe gar nicht mehr auf mich nehmen, weil ja, das ist ja ein, wie du so immer gerne auch sagst, ist ja das fast ein sterbendes System in dieser Form, wie sie es machen. Ich meine damit nicht, dass die Idee, fremdes Vermögen zu verwalten, was ja Banken tun, die Idee wird immer da sein, weil die Leute ja eine Sucht haben, unangenehme Dinge wegzudelegieren. Ja. Und ja. Nachdem Vermögensverwaltung bei allen Menschen, die ich kenne, außer bei so Typen wie mir, nicht eine vergnügliche Angelegenheit sind, sondern ich habe auch schon gern herumgespielt, wie ich noch kein Geld gehabt habe. Habe ich halt eine AG geführt, die hat 3 Euro Umsatz im Jahr gemacht. Aber ich habe sie eintragen lassen und habe damit gespielt, weil es einfach lustig und spannend war. Und so mache ich es ja da auch. Und das, ich kann ja nur jeden Bitcoiner anraten, sind wir eh wieder beim Thema. Bleibt locker, Leute. Horcht euch aber an, was so läuft auf der Welt. Und tut euch nicht in Illusionen hineintreiben selbst. Also der Bitcoin ist angreifbar. Das ist so.
Ist das war auch gestern schon so. Das war auch schon.
Dass er angreifbar ist, das war mir immer klar. Es ist so, man hat auch immer gewusst, dass man Häuser auch 1000 Meter hoch bauen kann. Wir haben es nur schlicht nicht zusammengebracht. Warum? Weil wir halt die Berechnungsfähigkeit nicht gehabt haben, teilweise Materialien nicht gehabt haben, die man dazu braucht. Aber dass es denkmöglich ist, ist klar. Das ist jedem, der versucht selber zu denken, wird merken, denken kann man immer viel mehr, als man praktisch tun kann.
Aber vielleicht ist das ja auch einfach die wichtigste Botschaft sozusagen im Leben generell. Man kann sich bei nie in Sicherheit wiegen.
So ist es. Und das ist ja einer Vorwurf, dass die Bitcoin-Community insofern ein bisschen schon einen Sektencharakter angenommen hat, dass sich die Leute jetzt gegenseitig sozusagen mit leuchtenden Augen immer die Offenbarung, die sie von irgendwann einmal aufgeschnappt haben, wir sind so sicher und niemand kann uns da was an, dass die das immer so hin und her schupfen sozusagen und nicht auf die Idee kommen, es gibt auch andere schlaue Leute.
Aber man muss fairerweise dazu sagen, Sicherheit wird suggeriert, vor allem also mal vor Inflation, also vor quasi...
Das ist was an, das ist in Erz gegossen, weil der Bitcoin eben ein mathematisches Konstrukt ist. Das ist ja die andere Seite der Mathematik. Man kann relativ wenig schummeln dort.
Und das ist der Punkt. Ich glaube, dass niemand sich vernünftigerweise in Sicherheit wiegt, wenn es um die Verwahrung, Sicherung von Bitcoin selbst geht, weil das ist ja ein Riesenthema, wo viele Leute sich Gedanken machen über ihre Privatsphäre, über die technische Ausformung. Ja. Und wir wissen, dass wir, was das betrifft, auch noch ganz am Anfang stehen. Und wir wissen, dass, und da bin ich bei dir, und das ist natürlich bei vielen Bitcoinern ein rotes Tuch, aber du hast gerade gesagt, die Leute wollen es auch immer abgeben. Deswegen ist ja auch die ETF-Geschichte so wichtig und es wird Bitcoin-Banken geben und es wird Leute geben, die werden ihre Bitcoin anderen Leuten anvertrauen und die wiederum müssen sich dann um die Sicherheit kümmern. Das heißt, das, was du gerade beschrieben hast, dass andere Leute ans Geld ran wollen, ist ja nichts anderes als Banken, die vor 300 Jahren das besprochene Gold nehmen, weil ich kann es zu Hause nicht haben, ich habe keinen Tresor, aber ich gebe das der Bank und die Bank hat einen großen Tresor und dann stellst du noch einen Typ mit einem Gewehr davor.
Und gibt dir Liquidität.
Und das heißt, in Zukunft sollte Bitcoin angreifbar sein über Quantencomputer, muss ich sie halt mit jemandem lagern, der sich verteidigen kann.
Der einen Quanten-Safe macht. Das kann man schon machen, vermutlich. Ja. Aber da braucht man dann keinen, da braucht man an der Blockchain nicht herumschrauben.
Nein, nein, aber das ist hochinteressant.
Das wäre diese Custodienfrage, ja, die ja überhaupt jetzt eigentlich noch ziemlich ungelöst ist. Nicht? Weil wir irren ja alle um. Ich experimentiere halt da mit meinem Bullibusti herum, aber ich bin ja auch nicht der Meinung, dass das schon das Ende des Liedes ist. Wahrscheinlich werden wir vielleicht was Gescheiteres uns ausdenken. Bis jetzt gefällt es mir halt bis jetzt am besten, weil er so lustig ist. Aber und weil er halt gewisse Eigenschaften hat, die die anderen nicht haben. Aber trotzdem, dieser blinde Glauben, dass man sozusagen not your keys, not your coin, das ist schon richtig, ist ja auch eine Negativformulierung. Nicht? Heißt ja, not your key is not your coin. Nicht? Das heißt nicht, your key is your coin. Das ist eben nicht so. Und genau das sollte man, also zumindest sehe ich das als meine Aufgabe, einer muss ja auch stänkern in der Community. Alle anderen tun sich ja nur gegenseitig beteuern, wie der andere immer recht hat.
Peter, danke.
Gerne.
Danke, dass du es machst. Danke fürs Denken. Ich kann dir sagen, nicht nur innerhalb, also der so ein Gespräch, so einen Blickwinkel, so einen Content, den gibt es nicht nur im Bitcoin-Bereich noch nirgends, den gibt es auch im anderen Bereich nirgends. Es gibt auch keinen Banken-Podcast, wo darüber gesprochen wird, dass der Quantencomputer die Bankensysteme angreifbar macht. Das gibt's einfach nicht.
Ja, den müssen sie eben eher fürchten, weil würde ich sagen, würde ich ja wahrscheinlich auch irgendwelche Großinstitutionen als Erster angreifen. Nicht? Außerdem haben wir, nicht auch da sollte man die Kirche im Dorf lassen, das wird am Anfang mit riesigen Aufwänden verbunden sein. Nicht, wenn du sagst, ich bestelle jetzt beim Herrn Zeilinger einen Quantencomputer, wird er dann sagen, ich kann den ja gar nicht bauen, ich kann da mein Labor borgen oder was immer, aber das macht ja ganz was anderes. Nicht? Also um das zu tun, sind ja schon da, das haben wir ja schon einmal besprochen sogar, dass da ja im Hintergrund bereits Konstruktionen laufen, wo ja diese Rays, wie du richtig festgestellt hast, tut man jetzt so, weil es halt so plakativ ist, ich habe schon 20 Qubits auf einem Haufen und dann sagen, aber ich habe schon 22. Das ist halt wie halt die jungen Buben sagen, schau mich an und so. Das ist blinde Angeberei in meinen Augen.
Wir machen an dieser Stelle weiter in unserer nächsten Staffel, wo wir uns mit diesen Dingen und wahrscheinlich noch 3-4 anderen...
Ja, und ich nehme an, dass da dann das Thema ja eh auch schon im Umlauf ist. Da bin ich nicht mehr so ketzerisch allein.
So sicher wäre ich mir da nicht, dass es so schnell geht. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden von zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Jetzt kommt erstmal die Wall Street. Also wenn wir vorher diese Story haben, ja, zuerst kommt mal die positive Zeit und dann kommt wieder die negative Zeit. Das ist zumindest meine Perspektive. Aber
dein Wort in Gottes Ohr.
Aber das ist auch eine Spekulation. Ich danke dir vielmals für die zweite Reihe unserer Burggespräche. Ich freue mich auf eine Fortsetzung. Ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben dran.
Und ich hoffe, wir haben alle neugierig gemacht, dass sie weiter bei uns bleiben.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.